So, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Kepler-Salons, es ist fast anmaßend bei diesem schönen Wetter zur Entschleunigung in den Kepler-Salon heute zu laden. Ich denke, das machen heute einige in Gastgärten oder an noch entspannenderen Plätzen. Aber umso mehr freut es uns, dass Sie zu diesem dritten Abend gekommen sind, den der Tourismusverband in Kooperation mit dem Kepler-Salon macht, im Rahmen einer Vortragsreihe, wo wir uns weniger anmaßen, qua Tourismusverband jetzt die inhaltliche Arbeit des Kepler-Salons sozusagen weiter mitzugestalten, sondern wo wir eigentlich dieses Gefäß und diesen Rahmen des Kepler-Salons nutzen wollen, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie wir meinen, dass bei Kongress, bei Tagungs-, bei Seminarveranstaltungen in Linz ganz typisch, ganz spezifische, zur Botschaft von Linz passende Themen mit eingebaut werden sollen. Dahinter steckt die Überlegung, dass wir der Meinung sind, dass man eine Halle, einen Seminarraum, ein Hotel ja in jeder Stadt buchen kann, das ist noch nichts Besonderes. Und dass so diese klischeehaften Dinge, dass man irgendetwas Historisches und Schnuckliges und Romantisches besichtigt, auch irgendwo austauschbar sind. Und dass wir hier in Linz in einer modernen, erfolgreichen Stadt unserer Zeit sind und dass man da ein paar Dinge mitbekommen soll, die sich für uns aus der ganzen Botschaft von Linz 09, aus den Projekten von Linz 09 weiterentwickelt haben. Wir haben begonnen den ersten Abend mit mehr Visionären. Da war Gerfried Stocker mit dabei und Professor Michel Chamier. Wir haben dann den zweiten Abend gestaltet. Da ging es mehr um musikalische Betrachtungen, Wirkungen von Musik im medizinischen Zusammenhang, aber auch im geistig-metaphysischen Zusammenhang mit Dr. Franz Hanon Kur und Professor Peter Paul Kaspar. Und heute kommen wir zu einem Abend, der mit Entschleunigung zu tun hat. Und ich füge da immer gleich hinzu, dass es uns nicht darum geht, Linz jetzt als entschleunigte Stadt zu positionieren, sondern wir sagen, eine Stadt, die erfolgreich ist, die eine gewissen Drehzahl unterwegs ist, dass es auch dazugehört, Aspekte von Entschleunigung zu finden, um Mensch zu bleiben, um erfolgreich zu bleiben, um nicht vor lauter Erfolg daran kaputt zu gehen, indem man entweder relativ schnell stirbt oder indem man mit Überforderungssymptomen nur noch eingeschränkt an diesem Erfolgserleben teilnimmt. Und da glauben wir, dass das ganz gute Impulse wären, im Rahmen von Seminaren, von Tagungen, von Aufenthalten in Linz, das Ganze mitzukommunizieren. Und Aufgabe dieses Abends ist es, einfach zu zeigen, welche Referenten zur Verfügung stehen und welche Zugänge hier in Linz einfach mal möglich sind. Und da haben wir heute Abend eine ganz interessante Konstellation eingeladen, auf die Sie sich einfach einlassen sollen, dass Angebote sind. Ich sage, wir erst einem Selbstbedienungsladen. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter kommentieren, denn die Referentin wird dann unsere heutige Gastgeberin, die Barbara Grenmeier, einführen. Mir ging es nur darum, dass ich Ihnen als Tourismusdirektor, mein Name ist Georg Steiner, für diejenigen, die mich nicht kennen, als Tourismusdirektor etwas erkläre, warum wir hier im Kepler-Salon zusammengefunden haben. Ich möchte Ihnen noch kurz meine Mitarbeiterinnen, nämlich die Christa Eigner und die Claudia Guttenbrunner vorstellen, die bei uns im Haus das Thema Kongress und Tagungen betreuen und die dann auch letztlich den Kontakt herstellen und Sie auch gerne beraten, was könnte denn für die eine oder andere Veranstaltung passen. Verweise auch auf unsere Tagungsjournale, wo wir auch ganz massiv darauf hinarbeiten, dass man sich in Linz traut, einen etwas anderen Zugang bei Tagungen und bei solchen Veranstaltungen zu machen. Soweit meine Einführung. Wir haben auch versucht, ein bisschen einen Rahmen hier zu schaffen. Die Getränke und auch das anschließende Würstelbuffet gehen auf Einladung des Tourismusverbandes. Seien Sie also rundum sozusagen gut versorgt. Und nun übergebe ich an die Gastgeberin, die den weiteren inhaltlichen Teil des Abends anmoderieren und begleiten wird. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen im Kepler-Salon. Ich habe heute zwei Gäste bei mir. Die Maria Obermeier, sie ist Kinesiologin, und der Martin Sturm, Direktor des offenen Kulturhauses. Die beiden werden dann jeder für sich einmal so circa 20 Minuten ihren Ansatz zum Thema, ihre Ideen zum Thema Entschleunigung präsentieren. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber auch zur Diskussion. Ich würde Sie bitten, meine Kollegin hat dann ein Mikrofon, bitte geben Sie einfach ein Zeichen mit der Hand, wenn Sie einen Beitrag haben, wenn Sie was fragen möchten. Sie bekommen dann ein Mikrofon und stellen Sie bitte die Frage mit dem Mikrofon. Das hat den Hintergrund, es werden alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet und stehen dann im Internet zur Verfügung als Download. Darum die Bitte, auf das Mikrofon zu warten. Noch ein organisatorischer Hinweis, es gibt ein Gästebuch des Kepler Salons, das liegt hinten auf, also Sie sind herzlich eingeladen, sich da einzutragen. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich los. Den Anfang macht die Maria Obermeier, ich möchte sie kurz vorstellen. Sie ist Kinesiologin, Trainerin und Ausbildnerin, gebürtige Linzerin. Und seit 1992, das heißt seit fast 20 Jahren, begleitet sie Menschen in Seminaren, Workshops, bei Beratungen, dabei, dass diese ihre eigenen persönlichen Ziele erreichen können. Sie ist internationale Fakultät der Educational Kinesiology Foundation, ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig ausgesprochen, in den USA und gibt dort ihre Erkenntnisse mit Begeisterung und großem Erfolg, denke ich, auch weiter. Ja, und was sind so ihre Themen? Ihre Themen sind Entschleunigung, Gesundheitsförderung und das Entwickeln schlummernder Potenziale. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Teil ihrer Aufgabengebiete. Ja, und die Maria Obermeier, die stellt den Mensch mit seiner Schaffungskraft in den Mittelpunkt ihrer Arbeit, so bezeichnet sie das selbst. Ja, und ich würde Sie jetzt bitten um Ihren Beitrag dazu, wie können Sie mit Hilfe der Kinesiologie, mit Ihrer Arbeit zum Entschleunigen der Menschen in unserer heutigen, sehr schnelllebigen Zeit beitragen. Bitte schön.
Ich bin immer nicht sicher, ob das Mikrofon funktioniert oder nicht.
Doch.
Ja.
Okay, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte gleich einmal zum Anfang eine Geschichte vorlesen. Die Geschichte heißt Von der Hektik und der langsamen Seele. Ein weißer Afrikaforscher konnte es nicht erwarten, endlich ins Landesinnere vorzudringen. Um früher an sein Ziel zu gelangen, zahlte er seinen Trägern ein zusätzliches Gehalt, dass sie schneller gingen, und über mehrere Tage lang legten die Träger wirklich ein schnelles Tempo vor. Eines Abends jedoch setzten sich alle auf den Boden, legten ihre Bündel ab und weigerten sich, weiterzugehen. So viel Geld er ihnen auch bot, die Träger rührten sich nicht von der Stelle. Als der Forscher sie schließlich nach dem Grund ihres Verhaltens fragte, erhielt er folgende Antwort: Wir sind so schnell gegangen, dass wir nicht mehr recht wissen, was wir tun. Darum warten wir, bis unsere Seele uns eingeholt hat. Ich glaube, das spricht sehr gut für das Thema. Unser Thema ist Entschleunigung. Am Anfang ein paar Fakten dazu. Entschleunigung heißt Verlangsamung. Und ich habe da ein bisschen gegoogelt und es ist immer dieses Schleu aufgetaucht. Das Schleu scheint eine Vorsilbe zu sein für schnell. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir alles schneller machen sollten, besser, größer, überdimensionaler, viel mehr und öfter. Und wir verwenden diese Schnelligkeit relativ oft im Wort von schleunigst. Zum Beispiel, ich gehe schnell aufs Klo oder ich trinke noch schnell einen Gespritzten, bevor ich heimgehe. Oder fahren wir schnell auf Urlaub, einen Kurzurlaub mit möglichst viel Programm in kürzester Zeit. Das ist das Problem. Das heißt, wir leben in einem Wandel, in einer Zeit des Wandels, in einer Zeit der Transformation und eines riesigen Wachstums. Als Kinesiologin ist es die Aufgabe oder meine Aufgabe, dass ich den Menschen behilflich bin, dass es ihnen gut geht, dass sie das Potenzial herausholen aus sich selbst, dass sie leistungsfähig auf der einen Seite sind, aber gleichzeitig sehr, sehr wohl fühlen. Und diese Entschleunigung, das ist ein langes Thema schon von mir, seit mehreren Jahren kommt es immer wieder in meinen Seminaren vor. Und das Wort Schleu, das finden wir immer wieder im Schleuderpreis. Es gibt sogar einen Schleuderhonig, es gibt eine Schleuderpiste, Schleuderpreise und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Sprichwort dazu, beziehungsweise ein Zitat. Das heißt, Gott gab uns Zeit. Von Eile hat er nichts gesagt. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Dass wir verschiedene Geschwindigkeiten haben, werden wir immer wieder heute in diesen 20 Minuten, und ich hoffe, dass es bei den 20 Minuten bleibt, hören oder erfahren. Zu Beginn möchte ich mit Ihnen eine kinesiologische Übung durchführen, und zwar das Verbinden von linker und rechter Gehirnhälfte. Diese Übung, die heißt über Kreuzbewegung, zu Deutsch, in Amerika sagt man Cross-Scroll dazu, bewirkt, dass wir die logische Gehirnhälfte und die kreative Gehirnhälfte miteinander verbinden. Wenn wir auf einem Schleuderkurs sind, wenn wir in der Beschleunigung sind, reagiert unser Gehirn und reagieren unsere Sinne. Die Wahrnehmung verzerrt sich. Und da ist es ganz gut, wenn man immer wieder diese Übung macht, um das Gehirn auszugleichen und zu integrieren. Jetzt hoffe ich, dass ich da, okay, einen Augenblick, oder ich brauche, nein, jetzt habe ich es. Darf ich Sie bitten, dass Sie aufstehen? Die Überkreuzbewegung geht so, dass wir linke Hand und rechtes Knie berühren und die rechte Hand das linke Knie berührt. Und das im Wechsel. Versuchen Sie, den Rhythmus zu halten.
E la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare.
Man kann auch standen,
e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra
ti renderà. Passen Sie auf den Nachbarn oder auf die Nachbarin auf. Ein paar angenehmes Tempo, weil wir bei der Entschleunigung sind. Dankeschön. Die Übung hilft nicht nur, linke und rechte Gehirnhälfte zu integrieren, sondern bei der Übung wird es auch schön warm. Also für heute sicher noch einmal eine Herausforderung. Ganz kurz zur Problematik der Beschleunigung. Und nach der Problematik gehe ich zur Entschleunigung. Nur mir ist es wichtig, dass wir zuerst herausfinden, warum es sinnvoll ist, dass wir entschleunigen. Und da muss ich ein bisschen was über die Beschleunigung sprechen. Ich habe schon gesagt, die Wahrnehmung verändert sich, die verzerrt sich. Das heißt, unsere Gehirnareale, bestimmte Gehirnareale, nicht nur links und rechts, sondern auch emotionale Anteile, Kampffluchtzentren, die arbeiten verändert zusammen. Es gibt Situationen, wo wir den Kühlschrank aufmachen und dann sehen wir die Butter da drinnen nicht. Und dann sagen wir, Schatz, wo ist die Butter? Ja, die muss ja eh drinnen sein. Auf den ersten Blick war sie nicht da. Oder verlegte Schlüssel. Bitte? Naja, nicht nur, aber im ersten, weil der Kühlschrank halt den Damen mehr übergeben ist. Aber nicht nur die Sinne verändern sich, sondern auch unsere Schlafqualität leidet darunter. Die Muskeln sind verspannt, Organe arbeiten beschleunigt oder verzerrt. Das heißt, die Atmung kann sie verlangsamen oder verschnellen, der Herzschlag, der Pulsschlag. Unsere Essgewohnheiten verändern sie. Manche essen durch die Beschleunigung mehr, manche vergeht der Appetit dabei. Die Suchtproblematik kommt auf, ja, und Emotionen treten auf, das heißt Ärger, Frust, Angst. Wenn wir alle einmal so auf unser Verhalten im Straßenverkehr schauen oder achten, dann werden wir den einen oder anderen Finger vorfinden. Ja? Das sind so die Emotionen. Übrigens die Metapher mit dem Auto, mit dem Fahren, so wie wir im Straßenverkehr wir fahren, so ist es auch bei uns im Leben. Das heißt, so arbeiten wir, so leben wir, so verhalten wir uns. So, warum die Beschleunigung? Das ist ganz interessant. Ich gehe mal von einer Idee aus des Schaufensters. Jeder hat sein eigenes Schaufenster. In dem Schaufenster gibt es ein Häuschen oder ein Riesenhaus oder Wohnung, ein tolles Auto, ein Alltagsauto, ein Wochenendauto vielleicht, das neueste Handy, einen riesengroßen Flatscreen, Schmuck, Kleidung etc. Und für dieses Schaufenster, also für diesen Wettbewerbsgedanken, für den müssen wir arbeiten. Wir müssen was leisten dazu. Das ist unser Verhalten. Das Verhalten ist immer an der Oberfläche. Aber jedes Verhalten verbirgt auch oder birgt etwas dahinter und das sind unsere Bedürfnisse. Im Grunde genommen geht es bei unseren Bedürfnissen einfach darum, dass wir geliebt werden wollen. Und da gibt es verschiedene Antreiber und ein Tipp von mir, schauen Sie mal in Google rein und holen Sie sich den Test, der Antreibertest, vielleicht kennt ihn eine oder andere. Darum, da geht es darum herauszufinden, aus welchen Grundprinzipien wir etwas tun. Da gibt es Antreiber wie sei schnell, sei perfekt, mach es allen recht, sei immer freundlich und höflich. Und diese Antreiber, die sorgen dafür, dass wir geliebt werden. Das sind Antreiber, die wir als Kinder gelernt haben von unseren Eltern. Als Erwachsene sollten wir es überprüfen und sollten uns die Zeit nehmen, neue Prinzipien festzulegen, neue Grundgedanken auszurichten, sich Zeit für das Ich zu nehmen. Wenn wir Zeit für das Ich haben, dann heißt es auch, wir können lockerer werden, wir können offen werden und wir können auch unsere eigene Energie aufbauen. Die Energie aufbauen ist deshalb so wichtig, weil wenn wir in der Beschleunigung sind, dann haben wir nicht diese Zeit, die Energie aufzubauen. Wir brauchen sie aber. Deshalb holen wir uns dann die Energie von den anderen. Das sind die sogenannten Energieräuber. In der Negativspirale ist es so, dass wir uns nicht die Zeit nehmen können, innezuhalten. Danke. Da wird gerade die Musik gewechselt für später. Es ist nicht möglich zu verweilen. Es ist nicht Zeit für Reflexion, für was sehr wichtig ist. Und wenn wir nicht reflektieren, dann können wir auch nichts verändern und dann entstehen Müllberge in uns. Und weil diese Müllberge unter Anführungszeichen nicht angenehm sind, schauen wir nicht hin, vermeiden und werden immer schneller und schneller und machen immer mehr und mehr, dass wir sozusagen nicht hinschauen. Das, was dann in der Spirale der nächste Schritt ist, ist, dass uns der Körper natürliche Grenzen sagt. Das heißt, entweder wir entschleunigen freiwillig in Form von Dingen oder Verhaltensweisen, die ich nachher noch anspreche, oder wir beschleunigen unfreiwillig. Wenn wir einen Gips haben, bin im Dezember in den Genuss gekommen von einem Gips und bin reduziert worden auf 30% meiner Geschwindigkeit oder über die Krankheit. Wenn wir kleine Kinder haben, haben wir die Möglichkeit zu entschleunigen. Die machen uns das vor, wie es richtig geht. Alte Menschen, gebrechliche Menschen sind schon entschleunigt. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, auch Entschleunigung wahrzunehmen. Das, was wichtig ist, ist, dass wir in einer Situation, wo wir uns nicht mehr wohlfühlen, Stopp sagen. Das Stopp, das ist das wichtigste Wort und das ist die größte Kunst. Normalerweise sind wir in einem Hamsterradl drinnen und können einfach nicht aufhören, dem zu entlaufen. Und dieses Stopp, das dient dazu, dass wir nach innen hören. Und ich habe Ihnen auf dem Platz eine Visitenkarte mit hinten einen Spruch draufgelegt. Und ich würde Sie bitten, dass Sie den Spruch jetzt einmal in die Hand nehmen. Der ist jetzt unser Werkzeug. Alles Große kommt aus der inneren Stille. Und ich möchte jetzt, dass Sie sich eine Minute Zeit nehmen und nach innen hören, nach innen lauschen, nach innen blicken, nach innen spüren und fühlen. und einfach einmal für sich selbst wahrnehmen, was ihre innere Stille ist. Sind es Gedanken, sind es Ideen? Und dann atmen Sie nur mehr tief durch. Wenn Sie in der Früh munter werden, bevor Sie nun aktiv den Tag beginnen, können Sie den Tag nicht passiv beginnen, aber auf eine andere oder auf eine neue Art und Weise nach innen hören. Und da gibt es eine ganz feine Übung. Diese Übung nennen wir Hook-Ups. Und dieser Übung, wo wir Energien aufbauen, wo wir die Kraft aus unserer Mitte holen, wo wir verschiedene unangenehme Dinge zerstreuen können, unwirksam machen können und mehr Abstand kriegen. Die Übung geht folgendermaßen. Sie überkreuzen die Knöchel, also die Beine im Knöchelbereich, strecken die Arme nach vor, das heißt, Sie müssen jetzt das Weinglas auf den Boden stellen, drehen die Daumen nach unten, die Handflächen sind nach außen gerichtet, überkreuzen die Arme, egal ob links oder rechts oben ist, haken mit den Fingern ein und ziehen das Ganze zur Brust her. Lassen Sie die Schultern locker hängen, die Arme entspannt sein. Beim Einatmen legen Sie jetzt die Zunge zum Gaumen und atmen Richtung Bauch, also zum Nabel hin. Und jetzt könnte es in der Früh so ausschauen, dass Sie an den bevorstehenden Tag denken und Ihre Punkte des Tages durchgehen. Wie soll der Tag werden? Sie können die Übung aber am Abend, wie jetzt zum Beispiel, machen und Ihren Tag reflektieren. Schauen, was ist heute gut gegangen? Wo habe ich die Zeit für mich gehabt? Wo habe ich meine Energien aufbauen können? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Dann atmen Sie nochmal tief durch, lösen den Knopf, stellen die Beine parallel auf den Boden, die Fußsohlen sind jetzt am Fußboden und die Fingerspitzen bringen Sie von der linken und rechten Hand zusammen. Das ist eine beliebte Position für Redner, das verbindet linke und rechte Gehirnhälfte. Das heißt, es verbindet den Verstand, die Kreativität, aktiviert die Fantasie und auch den Ratio, die Logik. Und denken Sie nur mehr an den heutigen Tag beziehungsweise an den morgigen Tag. Dann atmen Sie nochmal tief durch. Und lösen das Ganze. Das ist ein Tipp, um nach innen zu hören, um seinen Visionen näher zu kommen, seinen inneren Impulsen näher zu kommen, Herzensangelegenheiten zu berücksichtigen, ja einfach Kraft zu tanken. Entschleunigen kann man überall. Wir haben zuerst gerade gesprochen beim Höhenrausch. Ich war schon dort, ich genieße es. Also probieren Sie das wirklich einmal. Im Nebel zu stehen, zwischen den Wasserfontänen zu stehen, in dem Raum zu stehen, wo das Wasser am Boden ist und den Raum widerspiegelt. Reden Sie mit der Person, mit der Sie dorthin gehen, nichts, sondern sind einfach einmal nur mit Ihren Sinnen anwesend. Wir können in Kirchen gehen, um zu entschleunigen. Wir können uns auf den Waldboden sitzen und einen Käfer zuschauen beim Krabbeln. Sie können bei der morgendlichen Dusche einfach einmal spüren, wie die einzelnen Wassertropfen auf Ihre Haut prasseln. Sie können sich aber auch den Mozzarella auf der Zunge zergehen lassen. Was auch immer es ist, den Tauben zuschauen, den Kindern zuschauen, beim Zahnspüren, ganz egal, einfach entschleunigen. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, im Sinn im Fluss des Lebens zu sein. Das ist so die Anleitung zu spielen, einfach sie an dem Schönen erfreuen. Eine weitere Idee ist es, auch Tiere als Ideale zu sehen. Da gibt es zum Beispiel den Hecht. Der Hecht, der hat die Metapher, ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und mache das Richtige. Ist doch nett, wir brauchen nicht 10 Minuten früher dort sein und schauen, dass wir alles machen, sondern manche Sachen passieren wirklich ganz von selbst. Oder die Schnecke, die sich in ihr Schneckenhaus zurückzieht, nach innen kehrt, die Ruhe sucht und überlegt, was ist der nächste Schritt in mein Leben, was ist der richtige Schritt in mein Leben. Oder das Seepferdchen, das im Wasser hin und her wiegt und sie von den Gezeiten treiben lässt und vertraut, dass alles gut geht. Ja, mein SOS-Plan, wenn sie in der beschleunigten Spirale sind, in der Negativspirale sind und entschleunigen wollen, einfach einmal Stopp zu sagen, zu atmen, durchzuatmen, sozusagen in die innere Ruhe zu gehen, in die innere Stille zu gehen, und Neues finden, den Kontakt mit sich selbst finden und die Gehirnhälften einschalten. Wir werden dann zum Abschluss noch einmal die Übung machen in einem ganz anderen Tempo, im Zeitlupentempo. Als Metapher möchte ich das Auto noch einmal hernehmen. Wir haben beim Auto 6 oder 7 verschiedene Gänge, wenn man den Leerlauf dazu nimmt. Wir haben verschiedene Bremsen. Und je nachdem, wo wir uns mit unserem Auto befinden, müssen wir entsprechend fahren. Auf einer Schotterstraße können wir nicht mit demselben Tempo fahren wie auf der Autobahn. Auf Schnee ist es anders wie auf Asphalt. Also insofern macht es sehr viel Sinn, wenn wir neue Dinge kennenlernen, zu entschleunigen, wenn wir Dinge automatisch tun, in unserem normalen, üblichen Tempo zu sein. Wenn wir besondere Herausforderungen haben, dass wir entschleunigen und bewusst Schritte gehen, bewusst Schritte setzen und dann wieder in diesen normalen, alltäglichen Rhythmus zurückkehren. Das ist nicht nur gut für uns Erwachsene, sondern das ist auch gut für die Kinder, die beim Lernen sind. Aber Lernen hat ja nicht nur was zu tun mit der Schule, sondern es hat ja auch was zu tun mit dem alltäglichen Leben. So, jetzt werde ich die letzte, einen Augenblick bitte, Computer und ich. Das soll jetzt nur die Musik für meinen Vortrag sein und nicht für den Abend. Stehen Sie bitte noch mal auf. Und machen Sie die Überkreuzbewegung noch mal ganz langsam in Zeitlupe. In Zeitlupe. Wenn Sie mit dem Gleichgewicht Probleme haben, schauen Sie irgendwo auf einen Punkt hin. Am besten irgendwo so Richtung 2. Stock. Gehen wir in Ausgangsposition und bewegen dann die rechte Hand zum linken Knie. Die Mutigen können den Ellbogen zum Knie bewegen und die Wand strecken. Ganz langsam und entschleunigt. Und dann können wir in das Tempo gehen der Musik, in den Rhythmus der Musik.
danke für Obermeier, für Ihre sehr anschauliche. Danke. Erläuterung dessen, ja, wie die Kinesiologie zur Entschleunigung beiträgt, wie Sie zur Entschleunigung des Menschen beitragen. Wir kommen jetzt ein bisschen zum anderen Thema. Wir machen einen kleinen Sprung. Martin Sturm habe ich schon vorgestellt. Ich möchte kurz noch ein bisschen erläutern, wer er so ist. Er hat Germanistik und Amerikanistik studiert an der Uni Innsbruck und war dann 4 Jahre lang in der Kulturdirektion des Landes Oberösterreich zuständig für die Förderungen für zeitgenössische Kulturinitiativen, für die Literatur-, Film- und Videoförderung. Irgendwie dann ein logischer Schritt, für mich zumindest einmal. Der nächste Schritt, er wurde dann 1992 Direktor des offenen Kulturhauses Oberösterreich und er ist dort für die künstlerische und für die organisatorisch-kaufmännische Leitung zuständig. Er ist Kurator vieler, vieler Ausstellungen, also ganz, ganz viele Ausstellungen, sehr, sehr viele tolle Ausstellungen. Sehr bekannt und publikumswirksam waren natürlich der Höhenrausch und jetzt der zweite Höhenrausch, der Schaurausch, der Tiefenrausch im Rahmen von Linz 09. Aber wie gesagt, es gibt noch viele, viele, viele tolle Ausstellungen, die er schon gestaltet hat. Ja, er wird heute ein bisschen in die Vergangenheit gehen, eigentlich 200 Jahre zum Adalbert Stifter. Und auch da wieder das Thema der Entschleunigung, der Langsamkeit aufgreifen. Ein Stichwort bei Ihnen ist mir aufgefallen, das ich sofort mit Adalbert Stifter verbunden habe. Das war der Käfer, den man beim Krabbeln zusieht. Und man sagt, okay, das ist ein wunderbarer Übergang. Darum würde ich Sie bitten, um Ihre Ideen, Ihre Gedanken zum Adalbert Stifter und die Langsamkeit.
Ja, danke schön. Man könnte den Orten der Entschleunigung, die Sie oder die du schon erwähnt hast, natürlich auch den Stifter hinzufügen und sagen, man könnte auch Stifter lesen und sich entschleunigen. Das hat allerdings ein Problem, weil vielen von uns sozusagen diese Literatur nicht wirklich zugänglich ist, beziehungsweise auch verprellt wurde in der Schule, denke ich. Wer hat denn von Ihnen Stifter lesen müssen in der Schule? Können die Hand heben bitte? Alle, oder? Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich würde sich's mehr lichten, wenn ich fragen würde, wer Stifter nach der Schule noch weiter gelesen hat. Das ist schon super. Ich auch. Ich würde eigentlich auch gar nicht gerne über den Stifter selber reden, weil ich habe deinen Teil der Körperarbeit viel interessanter gefunden. Der Stifter war ja als Mensch oder auch als Körper sozusagen ein Problemfall. Er war ja ein Vielfraß und also glaube ich auch bis zu einem gewissen Grad eine sehr problematische Figur, aber er hat meiner Meinung nach eine großartige Literatur geschrieben. Das heißt, ich würde lieber gerne über die Texte reden oder über seinen Zugang in der Literatur zu diesem Thema, also unter diesem Gesichtspunkt der Langsamkeit. Um dein Beispiel vom Anfang aufzugreifen, beim Stift ist es so, du hast das irgendwie diese Geschichte erzählt von der langsamen Seele. Das wird beim Stifter gar nicht passieren, weil wenn der Stifter der Träger sozusagen der Sprache ist, dann würde er nicht schnell weggehen, sondern so langsam, dass man sich schon noch ein paar Seiten überlegen würde, ob man da überhaupt mitgeht bei der Expedition. Das ist ja sozusagen auch das Problem dieser Texte, dass sie sozusagen sich in einer Weise entfalten, dass es schwierig ist, in den Rhythmus zu kommen und ihnen zu folgen. Das hat ganz bestimmte Gründe und darin besteht ja auch einerseits das Problem Stifters, der nicht nur als langsam, sondern als langweilig vor allem etikettiert wird und das nicht erst seit der Schule, sondern sonst zu seinen Lebzeiten, wo es einen der größten Literaturstreite überhaupt gab, wo genau das Thema war, auf das komme ich dann noch zu sprechen. Und andererseits gibt es, das habe ich von meinem Professor gelernt auf der Uni in Innsbruck, immer den Punkt, wo diese Langeweile in Sensation umschlägt. Und vielleicht kann ich sozusagen ein paar Hinweise geben, wie wir sozusagen, hoffe, dass ich nicht zu fachspezifisch spreche, um Ihnen sozusagen vielleicht ein paar Anleitungen fürs Lesen zu geben, also wie man einen Einstieg finden kann, um auch dieses Entschleunigungserlebnis sozusagen auch dann selber am eigenen Körper durch die Sprache, die er aufbaut, durch diese Sprachgebilde sozusagen, durch diesen Sprachkörper zu erlangen. Ich habe viele Zitate, ich werde viele nicht vorlesen, einiges möchte ich Ihnen aber schon auch vom Text her selber zu Gemüte führen, damit man auch sozusagen nicht nur über den Stifter spricht. Sie kennen ja wahrscheinlich, ich habe mich auf Texte bezogen, die Sie wahrscheinlich nicht kennen, vielleicht bis auf den Nachsommer. So, und es gibt so eine zentrale Szene im Nachsommer, die nur allgemein bekannt ist, wie dieser Hauptheld, von dem man den Namen erst ganz am Ende des langen Romans erfährt, der Heinrich, das erste Mal in das Rosenhaus kommt, da wandert er durchs Alpenvorland, also man sagt, das ist so die Gegend von Kremsmünster gewesen, und er ist ein Naturforscher und er kennt die Natur gut, und er schaut auf den Himmel und sagt, da kommt ein Gewitter, ich muss meinen Unterstand suchen, und er schafft es aber nicht mehr bis zum nächsten Ort und sieht auf einem Hügel ein weißes Haus und denkt sich, okay, also bis dorthin schaffe ich es, und er geht dorthin und sucht dann dort sozusagen um Unterstand an. Also das heißt, er möchte gern das Gewitter dort in dem trockenen Fußes sozusagen in dem Haus verbringen oder abwarten. Und das, was ich jetzt so schnell erzähle, das entfaltet sich sozusagen langsam durch die Beschreibung sozusagen der Natur, durch die Beschreibung dieser Gegend. Und dann gibt es sozusagen eins der merkwürdigsten Gespräche in der Literatur. Beim Stifter gibt es viele merkwürdige Gespräche, wie er nämlich den Hausherrn trifft. Er sucht, das Haus ist ja über und über mit Rosen bedeckt, das ist ja sozusagen dieses berühmte Rosenhaus. Und er läutet dann, und dann öffnet ihm ein Mann mit schneeweißen Haaren. Er glaubt zunächst, das ist der Hausdiener. Und der schaut ihn an und er sagt zu ihm, was wollt ihr, mein lieber Herr? Dann sagt er, ich erzähle, es ist ein Gewitter im Anzug, antwortete ich, und es wird im Kurzen über diese Gegend kommen. Ich bin ein Wandersmann, wie ihr an meinem Ränzchen seht, und bitte daher, dass mir in diesem Haus so lange ein Obdach gegeben werde, bis der Regen oder wenigstens der Schwere vorüber ist. Das Gewitter wird nicht zum Ausbruch kommen, sagte der Mann. Na, es wird keine Stunde dauern, dass es kommt, entgegnete ich. Ich bin mit dieser Gegend sehr wohl bekannt und verstehe mich auch auf die Wolken und auf die Gewitter in dieser Gegend ein wenig. Ich bin aber mit dem Platz, auf welchem wir stehen, aller Wahrscheinlichkeit nach weit länger bekannt als ihr, mit dem Gebirge, da ich viel älter bin als ihr, antwortete er. Ich kenne auch seine Wolken und seine Gewitter und weiß, dass heute auf dieses Haus, in diesen Garten, in diese Gegend kein Regen niederfallen wird. Aber wir wollen nicht lange darüber Meinung hegen, ob ein Gewitter dieses Haus netzen wird oder nicht, sagte ich. Wenn ihr Anstand nehmt, mir dieses Gittertor zu öffnen, so habt die Güte und ruft den Herrn des Hauses herbei. Ich bin der Herr des Hauses. So weiter. Auf den nächsten 60 Seiten wird abgehandelt, dass das Gewitter tatsächlich nicht kommt. Also es findet nicht statt. Das ist sozusagen auch das Thema dieses Kapitels. Das wird ganz genau erläutert, und zwar am Studium sozusagen der Natur. Im Wesentlichen, der Stifter war ja ein sehr kundiger Naturwissenschaftler. Es wurde ja damals zum Beispiel der Elektrizitätsmesse erfunden. Das heißt, er erwähnt auch alle diese Geräte, diese elektrischen Geräte sozusagen, mit denen man das Wetter sozusagen messen konnte. Temperaturmesse, Elektrizitätsmesse. Aber letztlich ist es die Beobachtung der Tiere und nicht, wie sie glauben mögen, vielleicht des Frosches, ob der jetzt auf der Leiter steht oder nicht. Oder der Vögel, die zum Beispiel trotzdem singen. Die singen und deswegen auch kein Gewitter kommt, weil die Vögel singen, sondern die Beobachtung der Spinnen und die Beobachtung der Ameisen. Und das Ganze gipfelt dann sozusagen, das wird ganz genau beschrieben, in dem Satz des Hausherrn, also dieses weiß gekleideten Mannes, keines der Tiere in meinem Garten hat ein Anzeichen von Regen gegeben. Das ist sozusagen eine Schlüsselstelle in diesem Roman und auch eine Schlüsselstelle zum Verständnis des gesamten sozusagen Konzeptes, auch des Langsamkeitkonzeptes bei Stifter. Man kann daraus drei wesentliche Dinge entnehmen. Das erste ist, im Zentrum der Erzählung steht immer das Alltägliche. Also das Gewitter findet nicht statt. Es ist sozusagen auch das Alltägliche, das quasi die gesamten nächsten Kapitel des Romans bestimmt. Es geht um das Restaurieren von alten Möbeln, es geht um sozusagen das Sammeln von Steinen, es geht um die Landwirtschaft und so weiter. Also es geht immer um das, was uns umgibt, was der Alltag ist, nicht um das Außergewöhnliche, nicht um das sozusagen das Gewitter, das eben nicht stattfindet. Und das Zweite ist, wenn wir aber dieses Alltägliche sozusagen uns damit beschäftigen, und wenn es einen Sinn haben soll, dann müssen wir uns ganz genau anschauen. Das heißt, es geht um Wahrnehmungsschärfung, es geht um sozusagen sowas wie eine Tiefenschärfe, es geht um ein genaues Hinschauen. Das ist eben auch diese Erkenntnis dieses alten Herrn, der die Natur so genau kennt, dass er ganz genau weiß, obwohl alle Zeichen dagegen sprechen, dass das Ereignis nicht eintreten wird. Also es geht um diese Wahrnehmungsgenauigkeit, um diese Beobachtung und um dieses sich sozusagen hineinversetzen in die Dinge. Beim Stifter heißt es an einer anderen Stelle, wenn man die Dinge ganz genau anschaut, dann fangen sie zu sprechen an, sozusagen. Ja. Und das ist sozusagen eine ganz typische, wie sagen wir so, Struktur seiner gesamten Erzählungen. Ich habe jetzt, Sie müssen bedenken, vor allem in seinen alten Erzählungen, der junge Stift ist ja ganz anders, sozusagen nur viel dramatischer, aber bei den Erzählungen des alten Stifters sind die Hauptpersonen solche Menschen wie Moossammler, Moormaler oder Steinebetrachter. Also das sind die Hauptfiguren der Erzählungen und sie tun auch genau das, was in den Worten beschrieben ist. Sie sammeln Moose, sie malen das Moor, und zwar das Moor im Mittagslicht, das Moor im Abendlicht, das Moor bei Nebel, also sozusagen das sind ihre Betätigungen, und sie betrachten die Steine. Diese thematische Fokussierung Stift, das hat eben schon 1850 zu einem wüsten Literaturstreit geführt und nicht erst seit ihrer Schullektüre, sozusagen der Dichter, der Butterkäfer, das kommt ja genau aus der Zeit. Sein großer Gegenspieler war der Heppe, also wie es ja unlängst war, ja eines seiner großen Stücke im Landestheater zu sehen, also ein guter Dramatiker, aber eben ein richtiger Dramatiker. Und der hat sozusagen das Ganze so, das Zitat kennen Sie wahrscheinlich, wisst ihr, warum euch die Käfer und die Butterblumen so glücken, weil ihr die Menschen nicht kennt und ihre Stimme nicht sehen und so weiter. Also das war so ein Angriff auf den Stifter, der eigentlich ein bisschen missverständlich ist, weil der Stifter hat eigentlich die Butterblumen nicht beschrieben. Er hat immer Figuren beschrieben, die Butterblumen anschauen, aber er hat die Butterblumen selber nicht beschrieben. Viel treffender ist eine andere Kritik, nämlich beim Erscheinen des Nachsommers, war sozusagen einer der großen, der Heppe war ein wichtiger Kritiker auch, war sozusagen eine seiner großen, hat eine große Polemik veröffentlicht über den Nachsommer, und dort heißt es: drei starke Bände, wir glauben nichts zu riskieren, wenn wir demjenigen, der beweisen kann, dass er sie ausgelesen hat, die Krone von Polen versprechen. Wir machen jedoch den Verfasser nur in geringem Grad für dieses missratene Buch verantwortlich. Er war sogleich bei seinem ersten Auftreten Manierist und musste, verhätschelt wie er wurde, alles Maß verlieren. Zuerst begnügte er sich, uns die Familien der Blumen aufzuzählen, die auf seine Lieblingsplätzen gedeihen. Dann wurden uns die Exemplare vorgerechnet und jetzt erhalten wir die Register der Staubfäden. Das Äußerste der ganzen Richtung, die unter dem prahlerischen Aushängeschild der Ursprünglichkeit und des gesunden Realismus nur Farbstoffe zusammenträgt, scheint nun endlich der Nachsommer zu sein. Was wird hier nicht alles weitläufig betrachtet und geschildert? Es fehlt nur noch die Betrachtung der Wörter, womit man schildert, und die Schilderung der Hand, womit man diese Betrachtung niederschreibt, so ist der Kreis vollendet. Also diese harte Polemik gegen den Stifter ist bereits 1850 erschienen und war sozusagen auch prägend für die Rezeption. Er ist ja eigentlich dann vergessen worden und erst durch Nietzsche wieder entdeckt worden. Und einer der wichtigsten Autoren der Gegenwartskunst, Arno Schmidt, hat das aufgegriffen, hat sich intensiv mit Stift auseinandergesetzt und hat eigentlich sozusagen das Grundproblem, das sich dahinter verbirgt, und das auch für dieses Verständnis der Literatur so wichtig ist, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das ist eigentlich ein Kampf der Handlungsreisenden gegen die Beschreibungsfanatiker. Er hat gesagt, die Literatur, wie bei Heppel, besteht im Wesentlichen aus dramatischen Ereignissen, also nicht aus dem Gewitter, das nicht stattfindet, sondern aus den Dingen, Sie kennen das ja sozusagen, das ist ja ein sozusagen bis heute das prägende sozusagen Wahrnehmungsschema unserer Literatur und auch natürlich der Filme. Es geht immer um dramatische Motive, es geht um Ereignishaftigkeit, es geht um Dynamik, es geht um den Einbruch von Leidenschaftlichkeit, um es einmal alt zu formulieren. Es geht sozusagen um diese um sozusagen um eine, ja, um sowas wie Arno Schmidt nennt das Handlungsreisende. Und er sagt, das ist sozusagen die eine Schule der Literatur. Die andere Schule, das sind die Beschreibungsfanatiker, die eigentlich keine Handlung beschreiben, sondern die Dinge beschreiben, die sozusagen hergehen und das, was sie sehen, sprachlich ordnen oder sprachlich ausbreiten für uns, wie einen Teppich, wo es nicht da geht, von einem Punkt zum anderen zu kommen. Also wo es auch eigentlich darum geht, ein bisschen hineinzuhören in die Dinge und in die Worte, sozusagen über die Sprache. Und dieser Schule gehört der Stifter an und da zählt sich auch der Arno Schmidt selber dazu, obwohl er an anderer Stelle ja sehr, sehr heftig kritisiert auch, aber das würde jetzt zu weit führen, das ist auch nicht das Thema heute. Franz Josef Czernin, das ist ein anderer wichtiger experimenteller Schriftsteller, sagt es auch in sehr schönen Worten, der fliegende Pfeil der Erzählung fliegt nicht, sondern bleibt im Köcher stecken. Und das ist sozusagen das Problem, das viele Leute mit der Literatur haben, weil wir alle Handlungsreisende sind, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen. Wir wollen irgendwas erleben. Es gibt ja auch den Begriff von der Eventkultur und so weiter. Also nichts zu erleben sozusagen oder scheinbar nichts zu erleben ist einmal ein großes Problem. Also wenn man sozusagen diese Texte kennzeichnen, würde man sagen, es wird nicht gehandelt, sondern beschrieben. Beschrieben wird immer nur das, was sinnlich wahrnehmbar ist. Beschrieben wird sehr nüchtern und die dramatische Luft wird herausgenommen. Es kommt gewissermaßen alles zum Stillstand und es entsteht dadurch eine Langeweile, wobei das Wort ja ursprünglich auseinandergeschrieben wurde. Nicht? Eine Langeweile sozusagen. Der Moment wird ausgedehnt. Es kreist alles. Im Mittelpunkt steht natürlich immer der Alltag und das Alltägliche. Die Stifter hat dafür sozusagen verschiedene Techniken verwendet und hat diesen Stil sozusagen perfektioniert, die auch in allen Texten mehr oder weniger zur Anwendung kommen. Eine der wichtigsten Techniken, die er verwendet, ist die Außenperspektive. Sie kennen das ja, wenn Sie das bedenken, normalerweise ist der Erzähler allwissend. Er blickt in die Figuren hinein, er weiß, was sie denken, er psychologisiert. Das macht der Stifter nicht. Oder der späte Stifter macht das nicht mehr. Er beschreibt das, was auch der Leser sehen kann oder sehen könnte. Er blickt nicht in die Figuren hinein, er weiß nicht, was die Figuren denken. Man erfährt nur, was die Figuren denken, über ihre eigene Sprache. Sozusagen sein scheinbar Zurückziehen auf seine objektive Außenperspektive, die nichts Subjektives mehr sozusagen beinhaltet. Und es gipfelt dann in so Beschreibungssätzen wie im Wittiko zum Beispiel. Da beschreibt er den Ritt vom Wittiko von Passau in den Böhmerwald. Dort oben, wo der krummgewölbte Wald steht, würden wir den Berg des reichen Gesteins sehen, wenn der Wald nicht wäre. Also sozusagen, es wird nur das beschrieben und wenn spekuliert wird, dann so, dass es nur eine Möglichkeit ist. Das zweite wäre sozusagen diese sogenannte Einkreisungstechnik. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Vogel, sozusagen, der über einem Schauplatz fliegt, also so quasi, Sie wollen ein Theaterstück sehen, sind aber zunächst sozusagen Kilometer davon entfernt. Zunächst wird einfach einmal alles abgetastet, was rundherum ist, und erst nach Zeiten fokussiert sich das auf das eigentliche Geschehen. Also kriegt man zuerst über alles andere, aber nicht über das, was passiert. Das ist sozusagen so ganz eine typische Technik. Das andere ist es, sind wir schon so weit? Ja, also bei mir geht es. Wenn Sie hier. Typisches wäre eher eine Sprache, wie Sie es kennen vom Gericht her oder von Polizeiprotokollen. Das heißt, Stifter war ja Beamter und er hat sozusagen sehr viele von dieser Protokollsprache verwendet als literarisches Mittel. Zum Beispiel, wenn Sie solche Sätze hören wie über den Wittiko, die erste Beschreibung des Wittiko, also der junge Hauptheld, der sozusagen in die Welt hinauszieht. Das Haupthaar konnte nicht angegeben werden, denn es war ganz und gar von einer ledernen Kappe bedeckt. Das klingt wie ein Polizeiprotokoll, also oder wie ein Protokoll. Und solche Sätze finden Sie unendlich viele in vielen Variationen. Das nächste wäre sozusagen das Abmagern der Sprache und sowas wie ein Bilderverbot. Der Wittiko kommt mit insgesamt 30 Verben aus. Also es ist das, was wir kennen aus der Literatur, Metaphern und bildhafte Sprache. das wird alles getilgt. Es gibt keine, es wird alles nur mehr auf ganz wenige Worte beschränkt. Es ist wie in einem Mantra fast oder wie sozusagen in so einer, in einer Litanei, in einer Art von Beschwörungsformel, wo Sprache sozusagen in einer gar einkondensiert wird und immer wieder durch die Wiederholung des Gleichen sowas wie eine suggestive Kraft entsteht. Ich möchte Ihnen das vielleicht nur abschließend an zwei Beispielen zeigen. Das eine wäre sozusagen nur was relativ Konventionelles, nämlich die Beschreibung, wie der Wittico reitet. Ich meine, das kommt ja auch dazu. Ich meine, das ist ein 1000-Seiten-Buch über die böhmische Geschichte und das Buch handelt aber im Wesentlichen nur von, also natürlich kommt die böhmische Geschichte wichtig vor, aber sozusagen prägend sind die Szenen, die Begrüßungen, die Verabschiedungen, die Zeremonien, die Ritte durch den Böhmerwald und immer wieder sozusagen wird das wiederholt, gebetsmühlenartig. Es gibt einen Künstler, der hat einmal gesagt, das ist wie ein Rosenkranz des Alltäglichen. Also, und das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung und Sie müssen sich das vielleicht nur als Beispiel solche Sätze wie, also das ist wieder die Beschreibung des Rittes von Wittico, der Reiter ritt nun langsam von der Gasse weg, er ritt in der Richtung zwischen Morgen und Mitternacht fort, er ritt wieder eine Lehne hinan, eine Lehne hinab, ein Wäldchen aus, ein Wäldchen ein, der Boden wurde immer unwirtlicher und war endlich mit Wald bedeckt. Der Weg hatte Wurzelgeflechte und Granitsteine und das Pferd setzte behutsam seine Hufe. Da es Abend geworden war, kam der Reiter auf der Schneide eines langen von Abend gegen Morgen gestreckten Berges an. Derselbe ging mit lauter Wald in ein enges Tal hinab und unten blitzte ein Wässerchen. Jenseits ging wieder noch ein höher und mächtiger Wald empor. Der Reiter hielt an und sah hinunter. Dann ritt er in den Wald, der vor ihm lag. Er ritt unter den Ästen der Bäume, die um ihn waren, dahin und so weiter. Also es geht die ganze Zeit so dahin und es ist fast so, wie wenn die Sprache reiten würde. Also es ist, und was dadurch, und dann noch ein ganz extremes Beispiel, ich meine, es ist immer gefährlich, diese Beispiele, weil sie natürlich auch immer so einen Hang ins Lächerliche haben, wenn man sie sozusagen aus dem Kontext nimmt, und es hat ja zum Teil was Groteskes, auch für unsere Ohren, aber nur um das sozusagen Ihnen noch vorzuführen, am perfektesten wird es immer in den Liebesszenen ausgespielt. Ja? Also ich sage ganz wurscht, aus welchen Büchern das sind, aber die Liebesszenen zum Beispiel sind so, Mathilde, dein auf immer und ewig, nur dein und nur dein und nur dein und allein. O ewig, dein, ewig, ewig, Gustav, dein und nur du allein. Das ist sozusagen der Liebesschuh im Nachsommer. Ja? Oder Hildiburg, hast du die Schrift gelesen? Ich habe sie gelesen, antwortete sie. Ich habe sie auch gelesen, sagte ich. Dann sprach sie wieder, weißt du das Wort? Ich weiß es, antwortete sie. Ich weiß es auch, sagte ich. Dann sprach ich, soll ich das Wort sprechen? Sprich es, antwortete sie. Und so, im Wittico. Was stehst du mit deinen Rosen hier da? Ich stehe in meiner Heimat da, antwortete das Mädchen. Stehst du auch in derselben, dass du frägst, oder kommst du von woanders her? Ich komme von woanders her, sagte der Reiter. Wie kannst du dann fragen, sagte das Mädchen, weil ich es wissen möchte, sagte der Reiter. Und wenn ich wissen möchte, was du willst, sagte das Mädchen, so würde ich es dir vielleicht sagen, antwortete der Reiter. Und ich würde dir vielleicht sagen, warum ich mit den Rosen da stehe, antwortete das Mädchen. Also das ist, Sie kennen das schon, also ich kann mich halt erinnern als Kind, das Betten in der Kirche, also sozusagen bei den Prozessionen, also dieses ewige Leiern, da, also der sozusagen, und so weiter, ne? Also, oder als Abschluss nur aus einer späten Erzählung, Gertlin trifft Dittwind, also diese eigenartigen Namen, ja, ich kann es nicht ertragen, wenn dein Auge auf irgendeinen anderen Mann blickt. Gertlind wendete sich um und rief, Dittwind, ich kann es nicht ertragen, wenn dein Auge auf ein Weib blickt. Gertlind, rief Dittlind. Dittwind, rief Gertlind. Dein Auge blickt auf mich als Gatte, Dittlind, sagte Gertlind. Ich will dich auf Händen tragen, Gertlind, sagte Dittwind. Und so weiter. So geht es die ganze Zeit dahin. Also Sie sehen, was ich meine damit, also wie über das ist im Grotesk ist, was passiert ist, dass die Sprache, also dass sozusagen der Sinn der Worte entleert wird und dass es sozusagen sowas wie eine Beschwörungsformel oder wie einen Rhythmus kriegt und damit sind wir bei ganz ähnlichen Phänomenen, wie man sozusagen über Körperarbeit, Sie haben das ja auch zuerst gesagt, richten Sie Ihre Gedanken nach innen. Beim Yoga sagt man ja, man soll sozusagen atmen und die Gedanken sozusagen vergessen oder halt sich konzentrieren auf den Atem und das Ganze ist, es ist ja auch wie beim Laufen, man kommt in einen Rhythmus rein und die Sprache trägt einen durch. Und sie wird komplett abstrakt. Und das ist das Moderne dran. Darum sind alle zeitgenössischen Autoren vollkommen fassungslos über diese Texte. vom Handke über den Rose bis zum Arno Schmidt, alle. Also weil da sozusagen die Sprache komplett einkondensiert wird und eigentlich ein Abstraktionsprozess beginnt, der den Bedeutung der Worte sozusagen verliert. Ja. Und das ist irgendwie sozusagen auch, wenn man sich in diesem Rhythmus einlässt, wenn man sozusagen lang genug dabei bleibt, dann entsteht sozusagen sowas wie ein Gefühl, das einen durch diese Texte durchträgt und wo auch dann wieder Bilder aufsteigen. Und das ist aber sozusagen ein Prozess, der natürlich, wenn man auf Handlung orientiert ist und auf Schnelligkeit nicht funktioniert, da haut es dann aus der Kurve aus, sozusagen. Ja? Also du schaffst es nicht, der Text vertragt es nicht. Also du steigst aus noch an der Seite, weil du sagst, was. Darum ist es ja so problematisch, mit Kindern zu lesen, ja, weil das irgendwie, du musst jetzt erst in der richtigen Einstimmung sein, um diese Texte überhaupt auszuhalten. Wenn du sie aushältst, dann bist du sozusagen, dann gibt es sowas wie Sprachmorphine oder sowas, ich weiß nicht, was das ist, wie beim Laufen, wo es dann irgendwie aufsteigt, ja. Also das, darum habe ich ja immer das verstanden, wenn jemand dann sagt, wo Langeweile in Sensation umschlägt, ja. Das ist so, jetzt höre ich auf jetzt, oder?
Ja, herzlichen Dank, Martin Sturm, für ja, dieses Näherbringen von Stifter und auch das Aufzeigen, dass da wirklich was Modernes drinnen liegt. Man muss sich da wirklich vor Augen führen, dass das vor knapp 200 Jahren geschrieben wurde. Vielleicht gleich im Anschluss darum meine Frage. Sie haben schon angesprochen, die Gymnasialerfahrungen, die viele haben, und dazu kommt dann, dass wir ja mit Literatur eigentlich nur so übersät werden. Es gibt jährlich immer mehr Neuerscheinungen auf dem Literaturmarkt. Wie kann man denn das schaffen, dass man diesen Stifter, diese alten Texte und diese auch schwer zugänglichen Texte doch wieder einen Raum gibt? Haben Sie da Ideen dazu? Es hat das Stifterjahr 2005 gegeben, ist da was übrig geblieben? Was waren das für Versuche, vielleicht in die Richtung mal?
Na, ich glaube, so wie du das gemacht hast, sozusagen, dass man einfach durch eine bestimmte Körpererfahrung versucht, seine eigene Stimmungslage auch zu verändern oder seine Konzentration irgendwie zu verändern, ist natürlich rein abstrakt mit den Texten relativ schwierig. Ich kann immer nur sagen, man soll sich eine möglichst angenehme Situation suchen, wo man das liest und eine Minute länger dabei bleiben, sozusagen länger eine kleine Grenzüberschreitung machen, weil ohne Grenzüberschreitungen gibt es keine Erfahrungen. Also sozusagen einen Moment länger dabei bleiben. Also nicht gleich aufhören, wenn man sozusagen das Gefühl hat, das ist hart oder langweilig, sondern sich dem ein bisschen aussetzen. Also das auch sozusagen durchaus als Arbeit betrachten, dass man mal reinkommt in das. Ja, also das ist ja, ich sehe wie beim Laufen auch, nicht? Ich meine, wenn du gern läufst und du hörst nach 5 Minuten auf, dann hast du diese Erfahrung der Läufer, die nach einer Stunde sagen, das jetzt ist mir alles leicht vom Fuß gegangen sozusagen, die hast du dann nicht, ja. Und ich weiß nicht, was du, also ich meine, wie gesagt, der Körperarbeit ist immer ein guter Einstieg, weil es natürlich deine physische Befindlichkeit auch gleich verändert. Ne? Die meinen, ein Buch nehmen und sich hinsetzen, mit bestimmten Lesegewohnheiten ist natürlich schwierig jetzt zu sagen.
Wie geht es Ihnen da damit, mit dem Thema Stifter?
Also ich habe das jetzt sehr amüsant gefunden, ja, sehr lustig. Und ich lese sehr viel und ich komme während dem Lesen in einem bestimmten energetischen Zustand. Und das ist total fein. Und ich kann nur ansagen, wenn ich sowas lesen würde und ich würde mich langweilen, dann weiß ich ganz genau, ich bin an einem Punkt, wo ich jetzt was Neues lernen darf, wo es eine Herausforderung für mich gibt und wo es dann auch für mich ein positives Resultat gibt. Also immer dann, wenn wir in einer Zone sind, die für uns unangenehm ist, gibt es bei uns in irgendeiner Weise einen Bonus, den wir dann noch erfahren.
Also auch diese Grenzüberschreitung notwendig, um sich selber weiterzuentwickeln.
Genau, absolut.
Ja, haben Sie im Publikum Fragen an die Frau Obermeier, Ihren Zugang zur Entschleunigung, an den Martin Sturm, zum Stifter?
Mein Name ist Gerhard Strasser, ich habe eine Frage an den Herrn Sturm. Ich habe Ihnen zugehört und habe mir gedacht, diese langweiligen Texte, diese langweilige Materie haben Sie präsentiert, überhaupt nicht entschleunigt, sondern voll Power und Energie, also ganz das Gegenteil von dem ich erwartet habe. Und ich glaube, das war auch der Zugang, um solche Literatur attraktiv zu machen. Das fängt in der Schule an. Wenn ich jetzt, sage ich, so ein Buch oder solche Texte so vorgestellt kriege, wie Sie das gebracht haben, dann glaube ich einfach, oder ich bin jetzt ein bisschen neugierig, vielleicht einmal da hineinzuschnuppern und sowas zu lesen. Und das war der Weg. Man kann es, glaube ich, nur so präsentieren. Somit habe ich mir vom Thema was anderes erwartet, war aber begeistert über Ihre Darstellung.
Ja, danke, aber das stimmt sicher ab, diese sozusagen jemanden durch Begeisterung einmal ein Stück weiterzutragen, ist natürlich auch eine Methode der Vermittlung. Ja. Das ist eine Möglichkeit.
Ja, auch von meiner Seite da noch ein Kommentar oder Anmerkung, weil ich jetzt selber fasziniert bin, wie das zusammengepasst hat, nämlich diese Wirkungen, wie Entschleunigung funktioniert. Und jetzt ist der Stifter mal sozusagen auf dieses Sprachrhythmische reduziert oder konzentriert worden, aber möchte natürlich auch darauf hinweisen, warum es mir ein Anliegen ist, Gästen oder auch den Linz und den Stifter weiter zu erschließen, ist nicht nur dieser sprachvirtuose Ansatz, sondern ist natürlich auch, dass sozusagen das Thema, das über allem liegt, nämlich ein gewisser Mensch und humanistischer Ansatz, also Mensch bleiben und Mensch sein und so diese Ideale auch zu finden, dass es natürlich schon dann die Texte inhaltlicher Art prägt. Und ich glaube, diese Kombination, einerseits dieses Mantramäßig, wie du das ausgearbeitet hast, und auf der anderen Seite schon die Botschaft, wie ein ideales Leben eigentlich aussehen könnte, oder wie der Stifter, der selbst nicht ideal gelebt hat, aber sich dann irgendwo das Leben schön geschrieben hat, auch diesen inhaltlichen Aspekt dann mitnehmen zu können. Ich glaube, dann ist einfach der Bogen gespannt, was im Sinne von Linz verändert, jemand mitnehmen kann, wo er nicht damit rechnet, dass er auf diesen alten Stifter plötzlich mit so modernen Dingen wieder Antennen in ihm ausgefahren werden. Das ist so meine Anmerkung, die ich noch machen möchte, warum ich einfach da ein bisschen eine Leidenschaft habe, den Stifter, so wie ich ihn jetzt, ich habe auch schon abgeschlossen gehabt damit, bevor ich nach Linz gekommen bin, wie ich ihn aber immer stärker entdecke und wie ich glaube, dass man den Menschen was Bereicherndes mitgeben kann, denn ihn auf diese Art und Weise erschließt und nicht nur so eine Art Böhmerwald-Romantik da ruminszeniert oder eben die Dramata aus dem Deutschunterricht noch verstärkt.
Dankeschön.
Ja, nein, nur ganz kurz dazu, du hast natürlich vollkommen recht, ich habe mich bewusst auf diese inhaltliche Ebene nicht eingelassen, weil die sozusagen natürlich auch sehr, die ist wichtig, aber sie muss immer im Zusammenhang mit der Sprache gesehen werden, weil sozusagen, es gibt ja da auch durchaus ambivalente Zugänge zum sogenannten Humanismus von Stifter, der ohne Zweifel da ist und der auch sehr zeitgemäß ist, vor allem was so grüne Positionen betrifft, ja, aber es gibt auch sozusagen Tendenzen im Werk, die inhaltlich nicht unproblematisch sind, aber durch die Sprache wird das sozusagen auf eine andere Ebene gehoben. Also das ist sozusagen, wenn man beides betrachtet, dann glaube ich, kriegt man einen relativ guten Zugang. Ja.
Bitte schön.
Ich habe das Problem bei sehr vielen neuen Ausstellungen, wo Videos laufen. Du kennst mich, ich weiß, ich möchte unbedingt alles sehen und zwar auch durchgehend. Ich gehe also nicht nur hin, schaue hinein und bin dann weg. Und habe eben das Problem, dass ich beim doch etlichen mir denke, ich habe keinen Gewinn daraus. Ich bin zu dumm, ich verstehe es nicht. Und wenn es zu lange dauert, dann frage ich mich sehr oft, was hätte ich in dieser Zeit an Gewinn für mich haben können. Bei Stifter bin ich wütend geworden und habe dann weitergeblättert, wann die Handlung wieder weitergeführt wurde. Allerdings den Hagestolz vorgetragen von einem kompetenten Schauspieler, das war also Genuss von vorne bis hinten. Und da kam dann wahrscheinlich auch die Intention vom Stifter etwas besser heraus, als wenn man es selber liest. Wobei im Hagelstolz eh relativ viel Handlung ist.
Naja, also bei den Videos, ich glaube, natürlich ist das, aber das ist ja sozusagen ein Problem, das du auch angesprochen hast mit dieser Bilderflut, mit der wir konfrontiert sind heutzutage, dass wir in einer sehr visuell geprägten Kultur leben. Und natürlich haben alles, was so eine narrative Struktur hat, also was eine erzählerische Struktur hat, also was ein Geschehen sozusagen hat, hat natürlich immer auch das Bedürfnis, den Dingen zu folgen. Nicht? Also eine Geschichte möchte man gern fertig hören. Ja? Und jetzt hat sich vor allem in dieser technischen Kultur der Videos sowas wie eine, wie sozusagen so, also wie im Hip-Hop ja auch, so eine kurze staccato-artige Formen entwickelt. Also es geht ja eh nicht mehr um ganz lange Geschichte, aber natürlich geht es um Abfolgen, die Sequenzen sind, und es ist schwierig, sozusagen bei dieser Flut von Bildern alle diese Sequenzen wirklich auch zu verfolgen. Vor allem, es ist ja so, dass in einem Ausstellungsraum, man kennt die Untersuchungen, ich meine, die Verweildauer von Personen in Räumen ist ja nicht länger als 3 Minuten 30. Also wenn ich dort dann 5 mit 10 Minuten habe, dann weiß ich von vornherein, den Film schaut niemand fertig an. Also es ist sozusagen ein Problem auch wieder der Situation, wo man sich mit welchen Dingen konfrontiert. Ne? Also das ist sicher richtig, dass das eine Schwierigkeit ist, also unser Bild geprägten Kultur. Ne?
Dann habe ich noch eine Frage an die Kinesiologin und auch an die Kinesiologie. Das ist da und dort schon bekannt und verbreitet, aber oft habe ich das Gefühl, es ist schwierig zu greifen. Was ist die Kinesiologie? Was macht die Kinesiologie? Ich habe heute rausgehört, Kinesiologie ist nicht ein Medikament oder eine Pille, die wird da von der Kinesiologin verabreicht, sondern da muss man selber dran arbeiten und mitarbeiten. Aber was ist wirklich die Arbeit der Kinesiologin? Wie arbeiten Sie mit den Menschen, die zu Ihnen kommen? Was machen Sie mit denen?
Also diese Frage, die beantworte ich jedes Mal anders. Ja, mal grundsätzlich, es gibt keinen weisen Spruch, ich kann Kinesiologie erklären, aber es kommt immer wieder anders raus. Grundsätzlich einmal begleite ich Menschen beim Leben. Nicht beim Leben überleben und damit beim Leben leben, sondern beim Leben erleben. Das ist einmal mein Job. Fakt ist, dass wenn wir mitten im Leben stehen, dann gibt es Herausforderungen, Anforderungen, Stresssituationen, neue Situationen, mühsame Sachen, schöne Sachen, und das alles bewegt uns. Kinesiologie ist die Lehre der Bewegung, und diese Bewegungen sind zum Teil, so wie das Leben, positiv und angenehm, und zum Teil sind sie nicht angenehm und werden als störend oder als belästigend empfunden. Und mit der Kinesiologie, also meine Aufgabe als Kinesiologin ist es jetzt, das Leben in Bewegung zu bringen, das Leben in Bewegung zu halten und auf die Art und Weise, wie es die Person braucht oder wünscht. Nachdem wir jetzt verschiedenen unangenehmen Situationen ausgesetzt sind, leiden unsere Organe darunter, leidet das Gehirn darunter, Sinnesorgane darunter, und das behindert uns am Erleben. Das heißt, wir verwechseln das Leben als menschliches Leben mit dem, dass wir zu Hochleistungsmaschinen werden. Und das hat natürlich, das zieht Spuren oder macht Narben in uns. Und meine Aufgabe ist es, dass ich diese Spuren sozusagen beseitige und dass wir neue Wege entdecken, wie das Leben zu erleben möglich ist.
Können Sie ein paar Worte oder Sätze über die Kinesiologie in der Pflege sagen? Die kenne ich nämlich.
In der Pflege?
In der Pflege. Für die Pflegenden, wie sie Kinesiologie anwenden können in der Bewegung mit den Patienten. Mhm. Wenn Sie was dazu, ich weiß, es ist ein eigener Zweig davon, das weiß ich schon.
Genau.
Aber immer gedacht, das ist vielleicht sehr interessant für Leute, die es nicht kennen. Darum frage ich Sie, ob Sie ein paar Sätze dazu sagen können.
Ja, das ist schwierig, da heute 2 Tagesseminare zu diesem Thema. Ja. Wenn wir Für mich ist jetzt nur unklar, ob Sie jetzt zu den pflegenden Personen, also die zu pflegenden Personen auf Antwort wollen oder wünschen, oder zu denen, die pflegen. Zweiteres. Okay. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wann wir Menschen pflegen, sehr wohl darauf achten müssen, dass es uns dabei gut geht. Ja, es ist einfach ein großer Verantwortungsbereich, den wir haben, wenn wir Personen pflegen. Da denke ich jetzt nicht nur mehr an kranke Menschen, sondern da denke ich auch an alte Personen, da denke ich auch an Kinder, also einfach, oder Tiere, einfach dort, wo wir Verantwortungen haben, geben wir so einen gewissen Teil von unserer Energie auf und dienen. Das ist ganz was Wichtiges. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir auf unsere Energien schauen und auf das, dass es uns gut geht. Ja? Und dazu gibt es diese einfachen Übungen. Also es sind wirklich alltägliche Dinge, die wir tun können. Wir können in der Badewanne verweilen und einfach reflektieren, was ist heute gut gegangen, was ist nicht gut gegangen. Wir können sogar, während wir bei der Person am Bett sitzen und vielleicht die Finger massieren, gleichzeitig auch wahrnehmen, wie uns das gut tut. Ja? Also es gibt sehr viele verschiedene Zugänge, die wir schöpfen können in der Arbeit mit Menschen, in der Pflege mit Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie...
Nein, ich weiß das eh.
Ja?
Es ist so interessant, dass immer denkt, die Leute uns hören.
Danke. Da hinten bitte.
Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage, bevor ich wieder weggehe, um dann nicht das Falsche zu tun. Ich bin hierher gekommen, nicht unter Einhaltung aller gesetzlich gebotenen Höchstgeschwindigkeiten mit dem Auto und habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil die Lehre von der Entschleunigung uns lehrt oder sagt, was ich eigentlich nicht tun hätte sollen, sondern vielleicht mehr entspannt, mehr gelassen, mehr vorbereitet. Nicht es als noch einen Termin des Abends verstehend, nämlich hier heute im Kepler-Salon zu sein, sondern es als ein Ereignis des Tages, das sich einfügt in eine langsame Harmonie eines kultivierten Lebenstagsablaufes zu verstehen. Jetzt ist die Suggestion Ihrer Darstellung ja die, dass eigentlich das langsame, entschleunigte, der in einer Internet-Mobiltelefoniezeit, einer E-Mail-Zeit angestrebte oder zumindest anzustrebende Harmonie-Lebenszustand sein sollte. Und ich bin hängen geblieben an Ihrem Hamsterrad, das in der Suggestion der Darstellung auch etwas war, das den Hamster eigentlich unter Druck setzt. Ich würde aber eher meinen, dass gerade der Hamsterrad das Positive am Leben des Hamsters ist, nämlich, dass es ihm über diese Tristesse und diese Langeweile auf engem Raum lange Zeit sein zu müssen, die Möglichkeit gibt, zu beschleunigen, seinen natürlichen Instinkten nach zu beschleunigen, sich in dieses Rad zu stellen und einfach zu laufen, vollen Speed, um dieses Wort vielleicht noch zu sagen, um diese Lebensqualität auch genießen zu können. Also ich bin jemand, der 120 E-Mails am Tag kriegt und circa 30 schreibt. Da sind die anderen 400 schon weggefiltert, die nicht relevant sind. Und ich versuche auch jeden dritten Tag ein Flugzeug zu bekommen, das ich gerade noch erreiche. Und habe auch das Hamsterrad zu Hause stehen, ein Laufband und ein Ergometer, weil ich einfach manchmal beschleunigt sein will. Also ich fasse zusammen und stelle diese Frage, wo ist hier eigentlich der Respekt vor der freien Wahl und der freien Entscheidung des Individuums, manchmal langsam sein zu wollen, im Beruf, im Privatleben, aber manchmal auch schnell sein zu wollen, im Beruf, im Privatleben. Also einfach nach ganz freiem Willen und nach Lust und Laune, manchmal total schnell sein zu wollen und manchmal absolut entspannt sein zu wollen. Warum hat dieses entschleunigen, so diesen absoluten Anspruch, dass jetzt die Welt langsamer werden muss. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Darf ich dann wieder schneller nach Hause fahren oder muss ich langsamer nach Hause fahren? Auf jeden Fall herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich war wirklich sehr begeistert und eine Erneuerung für meinen Wahrnehmungshorizont, was Sie gesagt haben. Danke.
Danke. Ich denke, dass das Hamsterrad total in Ordnung ist und dass es auch wichtig ist. Ich glaube, dass wir den freien Zugang haben sollten zu allen Geschwindigkeitsformen. Das ist das Wichtige. Was wir wollen und was unserem Körper gut tut, ist nicht immer das Gleiche. Ja? Das heißt, wenn wir über längere Zeit hinweg in einem Hamsterrad sind, dann leidet der Körper in irgendeiner Weise einmal darunter. Gott sei Dank ist unser Körper ein sich selbst regenerierendes System. Das heißt, er kann in vielen verschiedenen Situationen ausgleichen, er kann kompensieren, aber er kann nicht kompensieren über Ewigkeiten hinweg. Und deshalb ist es wichtig, dazwischen auch immer wieder diese Regenerationsphasen zu beachten. Aber ansonsten fahren Sie schnell heim.
Darf ich da auch noch was dazu sagen? Ich glaube auch, dass sozusagen so ein Abend ist ja kein Entschleunigungsabend. Sie haben das eh beschrieben, ich meine, ich habe das Gegenteil gemacht von Entschleunigung, aber ich glaube, dass sozusagen der Punkt der Entschleunigung jeweils individuell zu setzen ist im eigenen sozusagen Lebenskreis. Also es gibt sicher, also ich glaube, für mich ist wichtig, bezogen auf die Literatur, dass es immer um Grenzüberschreitungen geht, die aber nicht objektivierbar sind. Sozusagen muss immer überlegen, ein Stück über die eigene Grenze auch zu gehen. Und wenn man in einem sehr beschleunigten Kontext lebt, dann ist es sicher klug zu sagen, wo ist eigentlich da eine mögliche Grenzüberschreitung, die ja sozusagen eine andere Erfahrungsqualität bringt. Ja? Also in der Kunst ist es so. Nicht? Also dort geht es immer um Wahrnehmungsschärfungen und die können nur durch Grenzüberschreitungen passieren. Wenn man immer das anschaut, was man eh täglich anschaut, auf die gleiche Weise, dann macht man auch keine neue, sozusagen gibt es keine neue Erfahrungsqualität. Ich sage immer, ein banales Beispiel, dann höre ich schon auf. Bei uns am OK-Platz war es lang so, dass die Leute es nicht aufgeregt haben über den geschotterten Platz. Der gleiche Platz, den gibt es in Siena und dort haben wir alle super gefunden. Warum? Warum? Weil, wenn du in Italien, in Siena bist, eine andere, sozusagen, eine andere Wahrnehmungssensibilität hast oder andere Wahrnehmungsqualitäten. Und das ist sozusagen eine wesentliche Erfahrung in dem Bereich, wo ich tätig bin, dass es immer um diese Intensivierung oder auch Überschreitung von Grenzen geht. Grundsätzlich.
Ich wollte auch noch eine kleine Replik machen, weil ich ja am Beginn gesagt habe, wir fühlen uns immer noch so ein bisschen in der Tradition der Kulturhauptstadt. Und Kulturhauptstadt, das was 2009 hier sich abgespielt hat, war ja weniger ein Abspielen von tradierten Kulturgütern, dass man jetzt primär Konzerte erlebt hat und Ausstellungen alter Bilder, sondern es gab sehr viele Projekte, die sich mit der Lebensqualität und der Kultur des Lebens unserer Zeit beschäftigt haben. Und ich glaube, es soll gerade in Linz darum gehen, den Menschen so ein bisschen die Kultur des Lebens auf eine Weise darzubringen, die vielleicht woanders nicht mehr bekommt. Und das beginnt für mich bei Defiziten in der schulischen Ausbildung, wo gewisse Dinge einfach nicht mehr so rüberkommen. Und das geht weiter bis zu auch säkularisierten Prozessen. Viele haben früher einen Rhythmus über ein Kirchenjahr und über solche Dinge mitbekommen. Und in einer Stadt wie Linz ist es einfach nicht mehr selbstverständlich. Und da über Kunst und über Kultur den Menschen ein paar Dinge auch mitgeben zu können, ich glaube, dass das schon etwas ist, was eine zeitgemäße Form ist, irgendwo alle ein bisschen auch vor sich selbst zu schützen. Und mir ist es immer ganz wichtig zu betonen, wir sind weit davon entfernt, Linz als eine entschleunigte Stadt jetzt propagieren zu wollen, sondern es ist immer wichtig, damit man weiß, zu einem gelingenden und gesundheiterhaltenden gehört schnell und langsam. Dazu erst dann kommt das Ganze zur Erfüllung. Und da, glaube ich, hat es heute Abend eigentlich sehr, sehr schön demonstriert, was so die Botschaften sein können. Und jeder muss natürlich für sich dann entscheiden, was ihm näher steht oder wo er sagt, damit kann er sich noch etwas stärker identifizieren. Ich weiß, dass wir da immer in einem esoterischen Gratwanderung uns gleich befinden und es ist dann immer in einem Kontext drin, wo man sagt, jetzt heben die ab und gerade der Kepler-Salon ist ja auch da nicht gefeit, immer so diese Grenzlinie richtig zu finden. Aber es geht immer darum, auch neue Dinge kennenzulernen und solche Zugänge auch zu bekommen. Und ihr muss für sich selber entscheiden, was passt. Ich glaube, das ist das, was uns alle auszeichnet und prägt, dass wir diese Entscheidung immer noch selbst haben, dass wir nichts aufgedrückt bekommen, dass wir nichts sektiererisch dargeboten bekommen, dass wir aus der Gegenwart, aber aus den Dingen, die schon einmal erdacht und ersonnen und erdichtet worden sind, einfach schöpfen können. Und das fand ich, das finde ich das Spannende. Und das ist das, was wir als Touristiker auch unseren Gästen irgendwo neu bringen wollen, so vielleicht auch meine Eingruppierung nochmal dieser Kontext oder diese Inhalte, die wir hier versuchen, ein bisschen teasermäßig anzureißen, um sie vielleicht von nicht nur Kongressen, sondern auch bei Weihnachtsfeiern und bei solchen Dingen ihren Mitarbeitern oder wo sie immer auch Gelegenheit haben, Dinge zu gestalten, ein bisschen nahe zu bringen. Es muss nicht nur der Nachtwächter sein, mit dem man durch Linz geht, das ist auch nett und schnucklig, aber wir wollen uns schon ein paar so den Bogen etwas weiter aufmachen, um das mal vielleicht in so einem plakativen Zusammenhang auch nochmal zu zeigen, wo wir hinwollen.
Herzlichen Dank. Ja, ich möchte vielleicht zum Abschluss noch an Sie beide eine Frage richten, ein bisschen persönlichere Frage. Wir haben jetzt immer vom Beschleunigen gesprochen. Wie entschleunigen Sie? Was sind Ihre Wege? Was machen Sie, wenn Sie sagen, so jetzt wird es mal ein bisschen steil, jetzt müssen Sie mal wieder runter vom Tempo?
Ja, man gibt drei von Möglichkeiten, was für mich so in der letzten Zeit wichtig war. Das war einerseits das Wandern und das Kochen. Das sind zwei Möglichkeiten, um sozusagen diesen Alltagsstress ein bisschen wegzukriegen.
Und Sie, Frau Obermeier?
Ja, nachdem ich in Villaring geboren bin und nicht in Linz und an der Donau aufgewachsen bin, sitze ich ganz oft an der Donau und schaue dem Wasser nach.
Da gibt es noch eine Frage. Einen Moment, bitte.
Ja. Ich denke, so wie ich da meine Erfahrung gewesen ist, wie ich mich diesen esoterischen Sachen, wie ich zu beschäftigen angefangen habe und mit Energetik, wie sieht es mit mir aus, mit meiner Energie, wie leite ich sie, wie gehe ich um oder von außen Energie kommt, wie komme ich damit zurecht? Und das Wichtigste ist, auch den Geist in Ruhe zu bringen, Mut zu Gelassenheit und die ganzen Verpflichtungen, die wir haben, ist man entweder in der Zukunft das und das und das und noch was etwas, muss ich machen, einen Schritt zurück und das mal anzuschauen, Ruhe zu bringen, Gelassenheit und dann mal schauen, welches Gefühl kommt jetzt, welche Inspirationen, Intuition. Und das ist wirklich ein Schritt zurück zu machen, da will ich ausdrücken, die Essenz vom Moment richtig zu wahrnehmen und Bewusstsein für das entwickeln. Für so viele Handlungen machen wir unbewusst, automatisch, nur routiniert, wie ein Roboter, mechanisch. Und der Mensch zeichnet sich dafür aus, mit Emotionen, mit Herz, mit Hingabe. Das ist eine ganz andere Qualität, das ist stupide, einfach so nur so dahinschreiten. So wie ein Hans im Laufrad, immer so. Das kann es einfach nicht sein. Sondern, dass man wirklich tausend Wege gibt, Dinge zu machen, was einem gut tut, um die Lebensqualität einfach zu verbessern. Mit einfachen Mitteln, ohne dass es ein Geld kostet. Probieren Sie es mal aus, einfach nur in die Stille zu gehen, so wie zum Beispiel eine Fledermaus, nicht nur auf die Augen konzentriert, sondern andere Sinne aufzumachen mit dem Gehör, zu spüren, was man auf der Haut spürt, und einfach nur das zu fühlen. Wirklich mit tiefer Gelassenheit dann wirklich das beobachten und zu spüren, wie einfach diese ganze Spannung langsam sicher hinausrieselt. Dass wirklich Gelassenheit kommt. Und dann kommt etwas ganz anderes, dass der Geist wirklich zur Ruhe kommt und frei wird. Das ist so wie ein See, der am Sturmdos ist, dann zur Ruhe kommt und darf den Grund runterschauen, wie sieht es wirklich in mir aus und was möchte ich haben.
Herzlichen Dank. Danke für Ihren Beitrag noch. Zum Abschluss, Sie haben noch eine Frage, bitteschön.
Das passt vielleicht auch ganz gut dazu. Ich gehe auf die Waldorfschule in der also in Linz, auf die Freie Waldorfschule und wir haben dort ein Fach, das heißt Eurythmie. Und es ist ziemlich schwer zu beschreiben, was das eigentlich ist. Und wir haben dort halt auch sozusagen, wir lernen dort, dass wir eben entschleunigen und einmal auch unsere Mitmenschen mit anderen Augen sehen. Und ich glaube, das ist auch eigentlich ein ganz guter Aspekt, sozusagen einmal alles von einer anderen Seite zu sehen. Wir haben uns, also wir haben die Augen zumachen müssen, einfach in den Unterricht gekommen und durch den Raum gehen mit Augen zu. Und dann hat uns unsere Lehrerin gefragt, was die anderen anhaben. Und es ist also unglaublich eigentlich, wie man dann aufmerksam wird und wie man draufkommt, wie man durchs Leben geht und eigentlich auch alle Mitmenschen gar nicht richtig anschaut. Und man weiß gar nicht genau, was die anhaben. Und ich glaube, dass das auch manchmal eine gute Entschleunigung ist, wenn man auch die Mitmenschen einmal mit anderen Augen wieder anschaut. Das war ziemlich cool, dass man das da einmal probiert hat.
Dankeschön. Einfach wieder retour. Da hinten gibt es noch einen Beitrag oder eine Frage.
Keine Frage, sondern eine Liebeserklärung. Ich bin eine Einwanderin aus Tirol, bin vor 7 Jahren nach Oberösterreich gekommen und arbeite hier in Linz. Und wer Innsbruck kennt, der weiß, mit welchen beschleunigten Touristenmassen wir dort konfrontiert sind. Und weil das auch ein bisschen vom Tourismusverband eine Veranstaltung ist, ist mir nur aufgefallen, Linz ist sehr attraktiv, nämlich auch genau hinzuschauen und auch zum Verweilen. Das kenne ich aus Innsbruck überhaupt nicht, außer wenn man auf die Berge hinaufklettert. Und ich möchte mich ein bisschen bedanken, dass ich heute hier die Menschen auch zum Teil kennenlerne, die an dieser Stadt arbeiten und sie so attraktiv machen. Also Linz ist wirklich eine lebenswerte Stadt. Danke.
Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, bevor ich Sie zum Würstelbuffet entlasse, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für Ihre sehr, sehr interessanten Ausführungen bedanken, aber auch für Ihre Beiträge hier im Publikum. Davon lebt der Kepler-Salon, dass das ein gemeinsames ist vom Publikum und Vortragenden. Also herzlichen Dank dafür. Ich möchte noch kurz die nächsten beiden Veranstaltungen des Kepler-Salons ankündigen. Am Donnerstag, den 9. Juni, gibt es wieder einen Mittags-Kepler-Salon. Da kommt die Frau Haschke-Becher und erzählt über ihre Arbeit. Sie ist leitende Fachärztin am Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik bei den Elisabethinen im Krankenhaus. Und am Sonntag, den 12. Juni, gibt es wieder eine philosophische Matinee, Wie speist der Geist? Und der Vortragende wird Thomas Moers, ein Philosoph, sein. Sie sind herzlich eingeladen. Es gibt natürlich auch ein weiteres Programm des Kepler-Salons, ein Quartalsprogramm und es gibt einen Newsletter. Sie können sich da hinten gerne eintragen, damit Sie den immer zugeschickt bekommen und auf dem Laufenden bleiben, was so los ist im Kepler-Salon. Gut, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Dableiben und ich freue mich, wenn Sie noch auf Würstel dableiben, mit unseren beiden Vortragenden noch ins Gespräch kommen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.
Sie hörten eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 7. Juni 2011 zum Thema Sich auf die Langsamkeit einlassen, Entschleunigung in Literatur und Körperarbeit. Zu Gast waren Kinesiologin Maria Obermeier, Faculty of the Educational Kinesiology Foundation, Martin Sturm, Direktor des offenen Kulturhaus Oberösterreich, Gastgeberin war Barbara Grenmeier.